Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Folge Nummer 57. Wir haben immer noch Sommerpause. Macht aber nichts. Erstens, weil die Eishockey-Saison schon langsam ihre Schatten vorauswirft. Der Countdown läuft, bis es endlich wieder rund geht. Nicht nur am Oberwiesenfeld, sondern auch generell. Aber aufs Oberwiesenfeld gucken wir natürlich am verstärktesten. Aber auch, weil wir diese Sommerpause gut nutzen und einfach ja, Leute zu Wort kommen lassen, die mit dem Münchner Eishockey-Kosmos sehr, sehr viel zu tun hatten oder haben. Und Sebi, du hast mal gesagt, das ist deine liebste Podcast-Zeit, obwohl wir eigentlich jetzt erst ins zweite Jahr gehen.
Ja, freilich, das Geschichten haben das für mich immer. Das ist irgendwie, Saison ist ganz nett und Ding, aber eigentlich ist für mich immer das Schönste, wenn man die Geschichten, die man so gesammelt hat über die letzten Jahre, wenn man sich da mal wieder ein bisschen zurückerinnert und im Endeffekt, du hast eine Saison, das sind 52 Spiele, dann kommen Playoffs dazu. Aber es sind eigentlich pro Saison eigentlich doch immer bloß so die zwei, drei besonderen Spiele, an die man sich dann wirklich erinnert, weil da ein besonders Tor gefallen ist, irgendeine blöde Strafzeit war, irgendwas war in dem Spiel, an das man sich dann ein paar Jahre später noch daran erinnert. Und ja, die Sommerpause oder die Vorschau, die Nachschau von der Saison, das ist eigentlich das, wo man die Geschichten immer wieder rausholt.
Und folgt, glaube ich, wenn wir viele Geschichten rausholen, denn wir haben einen hier bei uns am Stammtisch sitzen, der lange in München war, viel erlebt hat, aber auch viel von der Eishockeywelt, zumindest der Deutschen und ganz klein bisschen Nordamerika, so eine kleine Prise Nordamerika aber auch mit dabei, miterlebt hat. Und er hat ganz frisch seine Karriere beendet und ich will jetzt nicht sagen, der erste Weg, nachdem er die Eishockeyschuhe an die Nagel gehängt hat, kommt zu uns. Aber es ist einer der ersten, sage ich jetzt einfach mal. Ganz stolz und deswegen sagen wir, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Packmas Podcast, Martin Buchwieser.
Dankeschön, grüß euch.
Grüß, die erste und wichtigste Frage in diesen Zeiten, wie geht's dir?
Ja, ganz gut. Soweit passt alles. Bin gerade am Umziehen von Frankfurt zurück nach Garmisch und wir freuen uns mit der Familie, dass wir heimkommen.
Das heißt, du bist noch in Frankfurt, aber die Wohnung ist schon halb leer.
Mehr oder weniger, genau. Die Hälfte haben wir schon verfahren und Kinder haben jetzt die Woche noch Abschied im Kindergarten und dann geht's heim.
Heimatgefühle, die hoffentlich auch kommen, wenn ich jetzt vor deinen Augen ein bayerisches Bier öffne.
Absolut.
Ja, du hast vorhin ja schon gesagt, leider ist die Wohnung mittlerweile schon so leer, dass es kein hopfenhaltiges Kaltgetränk mehr gibt. Was ist da los?
Ja, furchtbar. Zurzeit ist der Wurm drin einfach. Ein bisschen nicht dazugekommen, hat zu viel zum Organisieren gehabt, die letzten Tage.
Es sei dir verziehen, aber wir haben Gott sei Dank gesehen, du hast zumindest Wasser. Also genau. Den Mund fusselig reden musst du dir nicht. Du kannst eingreifen, wenn es ist. Sind beste Voraussetzungen. So, Entschuldigung. Das Bier schäumt. Martin, frisch die Karriere beendet. Das war eine lange Karriere. Andererseits bist du auch erst 32. Bist du schon ein bisschen angekommen in diesem Nach-Eishockey-Leben? Wie geht's dir? Ich glaube, das ist ein Ende einer Ära.
Ja, bis jetzt genieße ich es in vollen Zügen. Es ist auch mal schön, wenn man, oder für mich jetzt, dass mir einfach auskurieren kann von meiner Corona-Infektion, dass ich da nichts mache und ich genieße, dass ich viel Zeit mit den Kindern gerade verbringe, nicht trainieren muss und so weiter. Ja, viel Freund, das ist ganz schön.
Vor kurzem habe ich gehört, Grillen bei Uli Maurer. Mhm. War es ein schöner Abend?
Es war nicht wirklich Grillen, der hat ein bisschen was ausprobiert, hat einen Riesentopf Chili con Carne für uns alle gemacht. Weil er leider nicht so gut im Fußball tippen kann. Deswegen hat er kochen müssen. Aber normal grillt der Uli ja Wahnsinn. Der hat ja einen Würstelmo inzwischen. Serviert er die Jungs in München immer bestes Fleisch und genau, ist ja immer Highlight, wenn der Würstelmo kommt.
Ja, da haben wir auch noch ein paar Dates offen. Ja, also da vielleicht der Querverweis auf die vorletzte Folge mit Uli Maurer. Werden wir vorbeischauen. am Würstelstand vom Würstelmond. Aber bitte dann auch aus erster Hand von Uli Maurer. Bin gespannt, wie der grillen kann. Martin, lass uns ein bisschen auf deine Karriere gucken. Die hat natürlich, wo hätte sie auch anders beginnen sollen, wenn du in Garmisch-Partenkirchen geboren bist, dann hat sie natürlich dort begonnen. Jahrgang 89, Garmisch-Partenkirchen. Da gibt es viele Möglichkeiten des Wintersports. Warum ist es Eishockey geworden?
Mein Cousin hat damals bei Rissese gespielt, das große Vorbild von mir damals. Und dann war ich mit dem Franz Reindl, seinem Buben, in der Klasse. Da ist man halt dann zum Eishockey gekommen.
Okay. Das heißt, aus Münchner Sicht, sagen wir mal, ja, Garmisch-Partenkirchen, Eishockey, klar. Aber da kennt man sich anscheinend auch wirklich. Also du kommst am Eishockey eigentlich nicht vorbei.
Nein, nicht wirklich. Also es ist Skifahren und Eishockey gibt es. Das sind so die Hauptsportarten und jeder freut sich eigentlich, wenn Rissersee gut spielt, aber naja, man kommt nicht wirklich vorbei am Eishockey, das stimmt.
Hast du dann die anderen Sportarten eigentlich auch ausprobiert gehabt? Also keine Ahnung, Skischanze vielleicht sogar?
Nein, da habe ich keine Eier in der Hose für sowas. Darunter springen, da hatte ich mich nicht dran. Nein, aber natürlich viel Skifahren, Fußball im Sommer. Alles Mögliche natürlich.
Da warst du relativ lang in Rissersee, hast da deine ersten Gehversuche gemacht, hast dann auch DNL gespielt. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen. Wen hast du denn da alles so in der Mannschaft mitgehabt? Wen hast du denn alles so erlebt, mit denen du vielleicht sogar später ganz woanders wieder getroffen hast als Gegner auf dem Eis oder auch in der eigenen Mannschaft? Nimm uns da mal so ein bisschen mit.
Ja, im Nachwuchs habe ich der bekannteste im Nachwuchs bei uns war Jerome Flake, der dann auch in München gespielt hat. Mit dem habe ich in der DNL gespielt. Wir waren noch? Daniel Oppolzer, der spielt in Kaufbeuren, mit dem habe ich auch im Nachwuchs gespielt. Ja, wer waren noch? Warte mal, Sebastian Eichmann, Michi Rimbeck, kennt man, glaube ich, auch in Garmisch beim Eishockey. War eine coole Zeit, vor allem, weil sie uns halt dann auch mit 16 Jahren hochgeholt haben in die erste Mannschaft. War schön.
Dann habt ihr Oberliga gespielt. Das sind dann deine ersten, ich glaube 2005, 2006 müsste das ungefähr gewesen sein.
Genau, 2005, 2006.
Wenn meine Statistik hier stimmt, 11 Spiele gemacht, dann schon mal den ersten Assist gesetzt, bist aber dann nochmal auch in der DNL auch zum Einsatz gekommen. Also du hast dann so ein bisschen parallel gespielt.
Ja, genau, ich hab dann beides gespielt, trainiert und natürlich das meiste war mit der Oberligamannschaft. Aber wenn es gegangen ist, habe ich dann immer samstags bei der DNL gespielt.
Das hat dann lange Zeit ganz gut funktioniert, bis zur Saison 2007-2008. 33 Zweitligaspiele, dann nochmal 7-mal Playoff, dann warst du noch bei der Nachwuchs-WM, bist du zum Einsatz gekommen. Das war du kanntest das Gefühl, das Nationaltrikot zu tragen, kanntest du schon, ist glaube ich aber für so einen Jungspund dann schon, der Adler ist schon groß, oder?
Ja, natürlich. Ja. Jeder träumt natürlich davor, wenn du für Deutschland spielen kannst. Und bei mir hat es leider nur zu einer U18-WM gereicht und nie zu einer AWM. Aber selbst im Nachwuchs, wenn du mal WM spielen darfst, das ist schon ein tolles Erlebnis.
Und der Sommer 2008 ist natürlich dann so aus Münchner Sicht jetzt, wenn wir jetzt mal so wirklich die Münchner Brille aufsetzen und den Münchner Kosmos endgültig betreten, natürlich dieses neue Kapitel gewesen. Und Christian Winkler hat da mal gesagt, man hätte dich in Garmisch in Anführungszeichen fast vom Hof gejagt und er hätte dich nach München geholt. Nimm uns mal ein bisschen mit in diesen Sommer 2008. Wie kam denn der Kontakt zu Christian Winkler, zum EHC München zustande? Und wie waren denn wirklich so diese Umstände von diesem Schritt? Du bist ja, also ich sag mal so, der Vorteil ist natürlich, Garmisch und München sind nicht weit auseinander. Du bist also nicht wirklich aus der Heimat weggerissen worden.
Ja, eigentlich wollte ich immer in Garmisch bleiben. Das war eigentlich nie gedacht, dass ich weggehe. So von mir eigentlich, im ersten Gedanken. Und und dann ist, ich weiß gar nicht mehr, um was es genau gegangen ist oder um wie viel. Und dann sind wir wegen ganz blöden Sachen jetzt zusammengekommen. Ja, und am nächsten, das hat der Winky mitgekriegt, weil er auch mit meinem Cousin befreundet war und oder ist. Und ja, Und so ist dann der Kontakt zustande gekommen. Er hat mich angerufen und hat gefragt, ob ich nicht mal nach München kommen mag.
Klingt nach einem ganz kurzen Dienstweg.
Ja. Genau, also war dann okay. Also habe ich mir gedacht, ja, München wird schon nicht so schlecht sein. Und genau.
Da warst du 19, wenn ich das jetzt richtig sehe.
18, ne?
18, du warst sogar erst noch 18, ja. Mhm. Wenn ich mich jetzt da zurückerinnere, also ich habe ja zu einem großen Talent hat es bei mir in keiner Sportart, die ich mal so ein bisschen gemacht habe, gereicht. Aber mit 18, da hat man ja auch ein bisschen noch die Flausen im Kopf. Aber ich glaube, das ist natürlich, wenn man dann im Leistungssport schon ist, so ein bisschen anders. Aber man ist ja immer noch ein Jugendlicher. Wenn es jetzt, ist natürlich jetzt hypothetisch zu fragen, aber wenn jetzt da ein Anruf aus Köln gekommen wäre oder aus Hamburg oder aus Berlin, wie hätte sich denn damit verhalten? War es ein Joker, dass München eben gar nicht so weit weg ist?
Ja, ich glaube, das kommt auch dazu, aber damals hat keiner angerufen, da war ich auch verletzt im Jahr davor, weil ich auch bloß 33 Spiele gemacht habe. Und dann war es ja, mit zwei Toren und zwei Assists war es jetzt nicht so prickelnd. Und da war nie die Rede, dass ich da irgendwie zu einem großen Club gehe.
Hätte ja theoretisch sein können. Mhm. Ich sag mal, ein bisschen Werbung gemacht für dich hast du natürlich, ne? Also das ist ja Rissersee schon auch ein Standort, der immer mal wieder im Blick ist, damals ja auch noch zweite Liga, parallel mit dem EHC München, das heißt, du kanntest München ja eigentlich auch schon so ein bisschen auf dem Eis. Welchen Eindruck hast du damals gehabt von dem Standort München, von dem EHC München, den es damals, der damals gewesen ist? Es war ja schon so, dass die ersten Jahre München, da ging es sehr schnell hoch, dann gab es mal wieder so diese kleine Delle, dann ging es wieder hoch. Eishockey München grundsätzlich war ja immer schnell hoch, schnell Meister, schnell weg, wenn man es mal ganz genau nimmt. Ja. Und da war gerade wieder so ein Pflänzchen am Aufgehen. Hast du diesen Eindruck auch gehabt?
Ja, natürlich. Das Ziel war ganz klar ausgegeben. Aber damals, wo der Winky hat gleich gesagt, hey, wir mögen aufsteigen. Also das war dann erst Ziel damals von den Gesellschaften und von allen. Und natürlich magst du, wenn du die Chance hast, bei guten Mannschaft zum Spielen, auch als Junge, ist es natürlich super, vor allem wenn du die dann entwickeln kannst.
Das heißt, dir wurde auch ganz klar gesagt, passt auf, du kommst hierher und wir wollen hier eine Aufstiegsmannschaft auch kreieren. Mhm. Also ich glaube, das ist mit diesem Wissen, das reizt dich auch in jungen Jahren schon, ne?
Ja, natürlich. Jeder mag Gewinner, oder? Also jeder spürt, dass man gewinnen kann. Und ob du jetzt 14 bist, 18 oder 30, also es macht immer Spaß zum Gewinnen. Und,
ja. Dein Trainer damals war ja ganz frisch wieder Pat Cortina.
Pat Cortina, ja.
Und sagen wir mal so, er hatte ja nicht zu Unrecht den Spitznamen Vulkan.
Ja, den hat er sich auch verdient.
Wäre jetzt auch tatsächlich meine Frage gewesen. Wir haben ja schon ein paar Gäste gehabt, auch aus der Zeit von Pat Cortina. Und es gibt ja durchaus auch die, wie soll ich sagen, die Legenden, dass gewisse Türen noch heute Dellen haben, wegen Pat Cortina.
Ja, das weiß ich. Also ganz so schlimm war es nicht, aber die eine oder andere hat schon was abgekriegt, sagen wir mal.
Wie muss man sich das vorstellen als 18-Jähriger? Du gehst nach München und dann kommt Pat Cortina, der ja auf Disziplin, also wirklich Disziplin setzt, klare Ansagen hat, knallharte Entscheidungen auch trifft.
Ja.
Wie viel Einschüchterung ist da und wie viel ist dann schon da zu sagen, genau das brauche ich jetzt, dir zeige ich's?
Ja, ich glaube, die ersten 3 Monate waren echt hart für mich. Da habe ich auch nicht so viel Spaß gehabt am Eishockey. Also die hat aber wirklich mit Disziplin und sonst was habe ich es abgekriegt, aber dann ist es immer besser geworden und aber das war ab und zu komisch und da einschüchtern, sagen wir so.
Also es gab den einen oder anderen Anruf zu Hause in Garmisch-Partenkirchen, leckt es mir mal, schaut bis da in München eine.
Genau. So ungefähr. Aber nein, es gehört dazu, so ist unser Sport. Und klare Ansagen. Also ich bin seitdem immer gut damit gefahren und dann weiß man, woran der ist und genau.
Hat dir Pat Cortina irgendwas mit auf den Weg gegeben, sei es mit seiner Art Eishockey zu spielen, sei es mit seinem Auftreten als Coach, sei es mit seiner Art und Weise des Eishockeyspielens, wo du sagst, es hat mir eigentlich für die gesamte Karriere geholfen? Oder das ist ein Punkt, den ich eigentlich immer mitgenommen habe und mir zu Herzen genommen habe. Gibt es da irgendwas?
Ja, also er ist außerhalb vom Eis ein super feiner Kerl. Und ja, natürlich die Disziplin, die wenn man das mal, ich habe ja 5 Jahre gehabt und der hat immer früh abverlangt, was Disziplin angeht. Und das nimmt man nicht, oder prägt natürlich schon, also nie zu spät kommen oder so Kleinigkeiten, aber mehr, wo er extrem drauf geachtet hat. Und die prägt man sich natürlich in 5 Jahren schon ein, wenn man es immer wieder gesagt kriegt.
Wie schwer war denn die Eingewöhnungszeit letztendlich in München? Ich sag mal, ist ja ein bisschen größer als Garmisch-Partenkirchen. Und das meine ich nicht böse. Garmisch-Partenkirchen ist ein wirklich schöner Ort und ich bin da auch wirklich gerne. Vergleichbar ist es halt nicht. Es sind halt einfach 20 Dimensionen.
Ja.
Wir waren gerade beim jungen Alter von 18, 19. Na, du ziehst, bist du damals schon ausgezogen eigentlich direkt zur ersten Saison? Schon,
ne? Ja, klar. Ich habe wo habe ich denn gewohnt? In der Georgenstraße.
Aber auch schön.
Sehr schön war das, ja. Mit dem Winkel habe ich meine Wohnung geschaut damals. Ich weiß nicht, ob bei Rote Event hat die Küche gehabt. Zwei Kochfelder.
Okay. War es noch ein Zimmer oder waren es schon zwei?
Nein, waren ein Zimmer. Also, aber ich war glücklich und zufrieden.
Man braucht ja nicht viel, gell?
Nein, als junger Bursch, du, früh ist man nicht daheim in der großen Stadt, weißt
du? Naja.
Ja, muss man genießen.
Muss man absolut genießen.
Ja.
Und du warst dann auch, knapp ein Jahr warst du alleine in der Bude und dann hast du ja einen WG-Mitbewohner bekommen, den wir ja hier schon angesprochen haben, den Uli Maurer. Jetzt kannst du aus dem Nähkästchen plaudern. Wie ist der Uli als WG-Mitbewohner?
Traumhaft. Gibt keinen besseren. Uli kann alles, kann kochen, macht hervorragend die Wäsche. Lass mal. Ja, aber war super eine gute Zeit mit Uli in der Wohnung und es sind ja gute Freunde. Also wir haben da unseren Spaß gehabt. Und weil ich Gott, hat alles gut passt, aber kochen wirklich gut. Also, oder grillen jetzt.
Gefährlich gut? Also so, dass gefährlich man, dass man ja, versucht ist. Gut.
Ja, Brezenknädel hat er fantastisch gemacht.
Oha. Mhm. Da wäre er glatt ein bisschen neidisch.
Mhm. Pfifferling-Rahmsauce hat er dazu gemacht, war mit das beste Essen überhaupt, was man sich natürlich wünschen kann.
Wo war denn die WG eigentlich in München?
In der Unertelstraße haben wir die gehabt.
In der Unertelstraße?
Ja, ein Schwabinger.
Schwabinger EHC Connection, auch nicht schlecht. Uli Maurer war ja vor kurzem bei uns zu Gast und verraten wir jetzt ja auch kein Geheimnis, dass der uns den Kontakt zu dir hergestellt hat. Dankenswerterweise. Liebe Grüße an Uli Maurer. Wir hatten auch im Vorfeld dieses Podcasts nochmal kurz Kontakt. Und wir lassen es langsam zu so einer kleinen Tradition werden, dass wir zumindest eine Grußbotschaft von irgendjemandem von damals an unseren Gast weitergeben. Und natürlich hat sich Uli Maurer nicht nehmen lassen, uns hier eine kleine Grußbotschaft zu schicken. Ich glaube, da ist eine kleine Anekdote drin und ich glaube, auch da geht es ums Essen. Hör mal einfach mal rein.
Lieber Martel, gratuliere dir zu deiner wunderbaren Eishockey-Karriere. Geschichten aus München gibt es von uns zwei, glaube ich, viel, aber die sollten jetzt alle nicht so wissen. Eins kann ich sagen, du hast mir meinen Wechsel nach München sehr viel einfacher gemacht. Du warst ja schon ein paar Jahre vor mir da. Hast mir dann wirklich schöne Ecken in der Stadt und auch, wo es irgendwie eine gute Brotzeit gibt, gezeigt. Besonders unser WG-Leben hat Spaß gemacht, war lustig. Was ich dazu sagen kann, ich habe noch niemanden gesehen, der es die ganze Saison so durchziehen kann, vor dem Spiel immer Spaghetti Bolognese zum Essen. Also mir ist das manchmal dann schon wirklich ein bisschen aus die Ohrwäschle rausgehängt. Ja, jetzt genieß deine Zeit und was mich besonders gefreut ist, dass du wieder nach Garmisch zurückkommst. Wir freuen uns alle auf dich und einen schönen Abend euch noch. Servus.
Das Essen spielt bei euch schon eine zentrale Rolle, oder?
Für jeden. Für jeden.
Was hat es denn mit dieser Bolognese auf sich? Gab es wirklich vor jedem Spiel Spaghetti Bolognese?
Jedes Spiel, ja. Über Jahre habe ich das durchgezogen.
Du oder alleine Jahre. Oder auch andere? Oder?
Nein, ich hab immer für mich allein gekocht. Also immer allein und immer die Bolognese. Aber ich frage mich nicht, warum.
Hat sich so ergeben?
Hat sich so ergeben. Das Einfachste zum Kochen, glaube
ich. Das klingt schon so nach Meritus, so ein bisschen nach, ich will jetzt nicht sagen spirituell, aber so ein bisschen Aberglaube auch.
Ja, ja, vielleicht. Und dann auf einen Schlag habe ich aufgehört. Da habe ich alles gegessen.
Gab es irgendwie ein Schlüsselerlebnis mit der Bolognese?
Nein, gar nichts. Gar nicht. Ich weiß nicht warum. Ich habe es einfach, wie der Uli sagt, das ist mir dann so zum Hals rausgegangen, dass ich es nicht mehr essen habe können. Und jetzt, dann habe ich immer was anderes gegessen vor dem Spieltag.
Okay.
Ja.
Weil er gerade auch gesagt hat, also ist ja faszinierend. Bolognese, Brotzeiten, gemeinsam kochen, schieß mich tot. Also irgendwie eine Essens-, eine Feinschmecker-WG im
Zeichen des DHC München.
Weil er gerade gesagt hat, du hast ihm schöne Ecken in München gezeigt. Was waren denn so diese Ecken, wo man euch hätte damals auch antreffen können? Was waren so die Geheimtipps, die man vielleicht sogar heute noch ansteuern könnte?
Wo man am Elisabethplatz, da auf dem kleinen Viktualienmarkt waren wir ab und zu, der super schön ist, oder war, ich weiß nicht, ob er offen hat
inzwischen. Wird gerade umgebaut wieder, tatsächlich.
Oder wird umgebaut, genau. Da waren wir öfter. Ja, das Irish Pub an der Frauenkirche natürlich.
Sehr gut. Sehr, kann ich auch empfehlen.
Karaoke Montag war immer.
Hat man euch auf der Bühne gesehen?
Leider nicht. Aber wir haben super zugejubelt und mitgesungen von unten.
Okay, wenn du jetzt sagst, zugejubelt, gab es Mitspieler, die da vielleicht mal auf der Bühne gestanden haben?
Da gab es auch mal Mitspieler, ja.
Und jetzt die große Frage, darfst du verraten, wer es war? Oder kannst du zumindest sagen, oder nenn uns zumindest den, wo du sagst, der hat es am geilsten gemacht?
Jochen Reimer.
Jochen Reimer?
Jochen Reimer, glaube ich.
Den wir mittlerweile als Flying Reimer kennen.
Mhm.
Weißt du noch, was er gesungen hat? Das würde ich mir...
Oh. Ich glaube, ein Rap-Song hat er gesungen.
Reimer MC.
Mhm. Und zwar hat er von Jay-Z, was hat er gesungen? Wie heißt denn das Lied? Ganz berühmt. Paris? Genau, das hat er gesungen.
Ja. Alter. Also alleine dafür müssen wir gucken, ob wir mal Jochen Reimer hier einladen.
Ja. Also der hat er echt gut gemacht.
Also Jochen Reimer konnte den Irish Pub am Dom richtig zum Beben bringen.
Mhm. Ich glaube sogar mit Ty Morris war noch auf der Bühne.
Ty Morris auch? Oh, das Ty war Morris, ein geiles Duo eigentlich.
Ja, war gut.
Wenn das die Besten waren, jetzt muss ich natürlich fragen, gibt es noch jemanden, der auch überzeugt hat, oder gab es dann eher, ging die Leistungskurve steil bergab?
Blake Wheeler war einmal oben, glaube ich.
Spannender Name, ja. Auf den kommen wir noch.
Ja, aber ansonsten, die anderen waren alle okay, wenn man okay. Da oben war.
Dann merken wir uns MC Reimer, behalten wir im Hinterkopf. Wäre echt mal wie Basti, ich glaube, das wäre schon eine coole Geschichte. einen rappenden Reimer bei uns, auch bei Packmas?
Können wir machen.
Was würdest du rappen, Sebi?
Ja, keine Ahnung.
Ganz, Sebi singt dann die EHC-Hymne da unten.
Das ist jetzt nicht so...
Helene Fischer.
Eminem. Genau. Ganz bestimmt.
Martel, was wäre so deine Musikrichtung gewesen, wo du gesagt hast, wenn ich überhaupt auf eine Bühne gehe, dann hätte ich das genommen?
Vielleicht irgendwas von Dieter Thomas Kuhn, so ein Schlager, so ein Remix.
Best of Schlager?
Mhm, finde ich gut.
Das wäre auch mal spannend in einem Irish Pub, wenn da unten so ein paar Briten sind und dann kriegen sie Dieter Thomas Kuhn kredenzt. Wäre auch spannend gewesen. Hätte ich zu gerne mal erlebt. Ihr spielt Eishockey und seid immer auf der Suche nach dem neuesten und besten Equipment, dann haben wir jetzt einen ganz heißen Tipp für euch. Die Hockey-Garage im Werksviertel am Ostbahnhof. Das ist euer Hockey-Store mit der größten Auswahl an Eishockey-Ausrüstung in München. Warrior ist neben Bauer und CCM der Premium-Partner der Hockey-Garage. Das heißt, ihr könnt dort dasselbe Material kaufen, das eure Vorbilder auf dem Eis tragen. Ein kleines Highlight, schon jetzt könnt ihr den neuesten superleichten Warrior-Schläger aus der Alpha LX-Serie dort anschauen und auch testen. Geöffnet ist die Hockeygarage jeden Mittwoch und Freitag von 10.30 Uhr bis 19 Uhr. Montag und Dienstag könnt ihr euch persönliche Beratungstermine buchen. Dann kümmert sich das Team ungestört um euch und euer Anliegen. Einfach einen Termin telefonisch vereinbaren. Kleiner Hinweis noch, in den Sommerferien bitte regelmäßig auf Facebook und Instagram gucken, denn da kann es zu Sonderöffnungszeiten kommen. In der Hockeygarage bekommt ihr aber nicht nur eine Top-Beratung, sondern ihr spart auch richtig Geld, denn im Store erhaltet ihr dieselben Preise wie im Internet. Und Packmas setzt noch einen drauf, denn dank uns und dem Code PackmasDeal spart ihr im Onlineshop der Hockeygarage 15 Euro ab einem Einkaufswert von 60 Euro. Also klickt euch rein, www.hockeygarage.de, klickt euch durch, schmökert, kauft ein und spart mit dem PackmasDeal. Lass uns zurückkommen in die Jahre vor dem Aufstieg. Du hast dich dann doch, wie du gerade gesagt hast, du hast dich dann unter Pat Cortina so auch so ein bisschen festspielen können. Jetzt habe ich gerade die falsche Seite aufgemacht, siehst du mal. Hab mich schon gewundert, warum steht da Nürnberg? Hä? Ich war gerade auf der Seite von Uli Maurer. Nein, du hast für den EHC in deiner ersten Saison 46 Spiele in der Hauptrunde gemacht, 6 Buden. 2 Vorlagen, dann Playoffs, 13 Spiele, 1 Vorlage, 1 Bude. Das ist für eine erste Saison, vor allem in jungen Jahren, das ist sehr, sehr respektabel. Und du hast dann parallel auch noch mal kurz 2 Spiele für den EHC Klostersee gemacht. Das war dann mal zum Fitwerden?
Nein, ich habe, was heißt Fitwerden? Ich habe am Anfang nicht so viel gespielt, wie erhofft. Und dann habe ich, wo Deutschland Cup Pause war, hat damals die Oberliga durchgespielt. Und dann habe ich da 2 Spiele mitgemacht.
Und dann hast du nochmal richtig Fahrt aufgenommen und das war dann die Saison 2009, 2010, die ja in den Geschichtsbüchern des EHC München einfach mal ganz, ganz dick fett markiert ist, die, glaube ich, auch für dich so der eigentliche Durchbruch schon so ein bisschen gewesen ist, denn du hast ja nicht nur mit dem EHC München den Aufstieg geschafft, die Meisterschaft in der zweiten Liga, also wenn wir nochmal auf die Zahlen gucken, 45 Hauptrundenspiele, 6 Tore, 11 Vorlagen, Playoffs, 12 Spiele, 3 Tore, 1 Vorlage. Das sind starke Werte. Du durftest auch 4-mal schon in der DEL ran.
In Augsburg damals.
In Augsburg. Damals umgekehrte Vorzeichen. München damals Kooperationspartner des AEV, heute undenkbar. Also nicht, undenkbar, nicht nur wegen der Liga natürlich, sondern auch wegen
anderen allgemein,
Dingen. Wie war das? Also wie kam das dazu? Ich hab mal nochmal nachgeguckt. Es gab wohl ein Wochenende, da hast du, glaube ich, in 4 Tagen 3 Spiele gemacht. Also 2-mal EHC, 1-mal AEV. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, also war für mich cool. Einfach ein bisschen DL-Luft zum Schnuppern, sehen, wie es in der ersten Liga abgeht. Und natürlich habe ich nicht so viel Wechsel gehabt, aber war trotzdem cool, ja. Augsburg hatte ja ein super Jahr damals auch gehabt. Die waren ja Vizemeister in dem Jahr auch. Lustige Burschen in der Mannschaft gehabt da, also war cool, dass ich das erleben habe dürfen.
Auf alle Fälle eine spannende Sache, wenn man auch mal in die Saison nochmal guckt. Du hast damals in einem Interview deinen Spielstil mal beschrieben, immer drauf, schnell umschalten, jeden Check fahren, der geht. Gefühlt hast du das, glaube ich, deine gesamte Karriere so durchgezogen. Das kann man genauso drüber schreiben über Martin Buch, wie gesagt.
Ja, das hat man halt immer gesagt, ey, wenn du Spiel magst, dann musst du das machen, du bist so der Spielertyp dazu und ja, dann habe ich es natürlich probiert, so gut wie es geht umzusetzen.
Ja, gut, aber da kommt es ja dann auch nicht von ungefähr, dass der Gegenspieler das vielleicht nicht ganz so gern mag und dass man sich nach so einem Check noch ein bisschen näher unterhalten möchte untereinander.
Ja, das kommt und auch ab und zu vor im Eishockey.
Gelinde ausgedrückt, Sebi.
Ja, man muss ja mal drauf haben, weil ich sage jetzt mal, das war ja das, da kommt der junge garmische Bursch und da haben ja noch ein paar andere danach gekommen, aber ich sage jetzt mal, du warst so der erste richtige Haut drauf, der, ich sage jetzt mal, die Nordkurve in München richtig begeistert hat. Also war ja dann auch nicht umsonst einer der wenigen Spieler, wo ich sage jetzt mal, der Nachname ja dreimal gerufen wird im Stadion. Und
kleine Anekdote.
Das waren jetzt nicht die Tore, die
ja, Tore waren, das waren keine schönen Tore, ne?
ich kann ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe mein erstes EHC-Spiel tatsächlich im Sommer 2010 gesehen. Das war das Testspiel gegen Augsburg. Mhm. Ich bin damals...
Warte mal, Schlägerei, gell?
Ganz genau. Und jetzt, du nimmst es mir so fast das Wort so ein bisschen aus dem Mund. Ich habe mich schon für Eishockey interessiert, aber du brauchst immer jemanden, der dich mitnimmt. Und das hat sich bis dahin bei mir nicht ergeben gehabt. Und ich habe eine Freundin, die ich, mit der ich heute noch befreundet bin, hat mich damals mitgenommen, weil ihr Vater Dauerkartenbesitzer war und sie auch eine hatte, aber er konnte nicht. Hat sie mich mitgenommen und dachte mir, jetzt schaust du das einfach mal an. Dann schaust du dir ein Testspiel gegen Augsburg an, gegen den Vizemeister. Dann gewinnt der EHC, glaube ich, 5-2. Glaube ich, habt ihr das Spiel gewonnen. Und das Erste, was ich sehe, ist eine Massenschlägerei von drei Viertel von beiden Teams. Und was man auch relativ schnell lernt, wenn dann Buchwieser kommt, dann ist das Erste, was man... Aha, den muss ich mir merken. So viel dazu. Also... So gesehen hast du sogar so ein bisschen was mit der Eishockey-Begeisterung bei mir. So ein bisschen.
Ja, das freut mich.
Den Startpunkt hast du mitgesetzt. Wahrscheinlich auch mit,
sehr schön.
Wie Sebi jetzt sagen würde, körperbetontem Einsatz. Voll im Einsatz auch bei Testspielen.
Ja.
Es war faszinierend. Freundschaftsspiele gegen München und Augsburg, undenkbar sowieso. Da ist es.
Ja, da wollte halt jeder sagen, oder wir wollten vor allem sagen, dass wir auch mitspielen können. Und früher waren ja nur aus der Mannschaft, wenn wir aufgestiegen sind. Und jeder wollte sich natürlich auch ein bisschen beweisen. Und die waren das Jahr davor Vizemeister.
War bei dir auch so der Gedanke so ein ganz kleines bisschen da? Da waren ja durchaus auch noch der ein oder andere aus deiner, die du kennengelernt hast persönlich beim AEV, so von wegen... So, jetzt sind wir in derselben Liga, jetzt zeigen wir euch auch gleich mal gleich ganz am Anfang der Vorbereitung, wir können auch was.
Ja, klar. Wie gesagt, haben wir ja vorher schon gesagt, jeder mag Gewinner. Und egal, ob es ein Freundschaftsspiel ist, vor allem wenn es dann gegen Augsburg gegangen ist, magst du natürlich keine Blöße geben.
Ja, das war ein beeindruckendes Erlebnis. Kann ich nicht anders sagen. Dieser Sommer 2010, also wirklich eine Zeitenwende wieder Münchner Eishockey. München plötzlich wieder erstklassig. Und ihr seid ja auch richtig stark gestartet dieses Jahr. Also ich weiß nicht, ob euch der ein oder andere Verein der DEL so ein bisschen auch unterschätzt habt. Ihr wart vor allem im ersten Saisontitel ganz weit vorne mit dabei. Es hat sich gut eingependelt. Ihr seid ja dann auch am Ende der Saison in die Pre-Playoffs gekommen. Für dich, es war ein Raketenstart in dieses Jahr. Und das erste große Highlight war der Deutschlandcup zu Hause in München. Aufstieg in die DEL, guter Start und dann nach ein paar Wochen klopft der Bundestrainer an. Nimm uns mal mit, wie muss man sich das vorstellen? Wurdest du vorgewarnt? War sein Anruf aus heiterem Himmel? Was war die erste Reaktion? Ist dir die Kinnlade runtergefallen? Wie war das?
Ja, war natürlich ein Wahnsinn. Wenn du dir denkst, das Jahr davor bist du in der zweiten Liga und bist eigentlich als vierte Reihe Spieler eingeplant, der seine Arbeit macht und auf einmal läuft's ein bisschen, hast ein gutes Jahr, Mannschaft spielt ganz gut und ja, dann darfst du ein Allländerspiel machen. Das ist natürlich Traum für jeden Jungspieler.
Es war, also wurdest du so ein bisschen darauf vorbereitet? Oder war das wirklich so, Bundestrainer ruft an und du denkst, du kennst die Nummer nicht? Guten Tag, hier DEB, wie schaut's aus, Deutschlandcup?
Ja, du kriegst ja dann immer Einladungen geschickt und die war vorher raus, also du hast dann schon mal gewusst, dass du dabei bist.
Also und damals noch postalisch oder E-Mail? Oder?
Ja, E-Mail, da gab es nicht legal schon E-Mail. ich bin jetzt nicht.
Das habe ich nicht gesagt, aber die Zeit ist mittlerweile so schnelllebig, da kommst du nicht
mehr. Ja, hast du recht. Ja, das ist auch schon über 10 Jahre her.
Wahnsinn.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann hat natürlich der Uwe mal angerufen und war natürlich ein Riesending, vor allem Uwe Grupp ruft an. Und wir haben uns dann auch noch kurz davor gesehen beim Pond Hockey Cup in Garmisch, war da damals, bevor das war, und hat ein bisschen mit mir geredet und war super.
Eine Saison, die sehr, sehr intensiv war und in der du natürlich dann auch schon so ein bisschen, naja, was heißt ein bisschen? Du bist DEL-Rookie des Jahres geworden, tatsächlich am Ende der Saison 2011. Mhm. Auch etwas, was wahrscheinlich, naja, okay, sagen wir, nach dem Saisonverlauf konnte man es vielleicht so ein bisschen erahnen, aber das ist, glaube ich, auch etwas, das muss man erstmal auch so ein bisschen realisieren, sacken lassen. Wir reden immer noch davon, dass du sehr, sehr jung warst, natürlich. Wie schwierig ist es eigentlich, das dann wirklich auch zu verarbeiten? Da prasselt ja innerhalb weniger Monate, innerhalb von ein, zwei Jahren extrem viel auf einen ein. Man sieht, da wächst etwas, man ist Teil davon. Die Erwartungen steigen natürlich. Dann bist du plötzlich, trägst du den Bundesadler auf der Brust. Also, ist mal ganz platt gesagt, schwierig da nicht abzuheben oder mal auch die Bodenhaftung so zu verlieren, könnte ich mir vorstellen.
Ach, es geht. Ich habe immer einen Uli an meiner Seite gehabt, der hat mir immer die Ohrwasche wieder runterzogen. <wenn ich weiter war. lacht> Von daher habe ich eigentlich damit keine Probleme gehabt. Ne?
Also, Uli Mauder war auch so der so ein bisschen Anker für dich dann auch in München.
Ja, natürlich. Ist ja ein guter. Uli hat ja auch eine super Eishockey-Karriere gehabt. Hat er da, der ist ja schon viel früher in DL gekommen, wie ich damals war. Der ist ja schon mit 18 damals in DL gegangen. Und der hat ja viel Erfahrung auch schon gehabt und da auch schon Länderspiele gemacht und so weiter. Da schaut man natürlich schon auf so.
Was ich mir hier noch notiert habe, müssen wir nochmal ganz kurz ein Mini-Tick nochmal zurückgehen. Neben, wenn du sagst, Uli Mauder ist einer gewesen, der dich dann auch mal so ein bisschen, ja, auch mal runtergezogen hat, aber auch quasi, ja, Garmisch-Partenkirchener Kompagnon, ich glaube, da hat man grundsätzlich so eine Verbindung. Genau. Ein anderer Mann aus Garmisch-Partenkirchen hat laut deiner eigenen Aussage auch einen großen Einfluss gehabt und das war Andi Rauball. Mhm. Du hast mal gesagt, Andi Rauball, damals ja auch Kapitän, der Andal schimpft mich, wenn ich nicht richtig stehe.
Ja, ja. Hat er mal gesagt, du Depp, stell dich gescheit hier.
Der klingt so ein bisschen, als würde es heute noch mal im Hinterkopf hallen.
Na, alles gut. Aber sowas vergisst man natürlich nicht. Gell? Und Anderl war natürlich ein Riesenvorbild, was die Trainingseinstellung betrifft und wie er sie gegeben hat und auch von der Fitness her. Deswegen.
Gab es nochmal vergleichbare Mitspieler oder Mannschaftskapitäne oder Führungsspieler in München, wo du sagst, ja, die waren ähnlich klar und verlängerte Hand von Vulcan Cortina?
Ja, Stefan Schulier zum Beispiel war auch einer, wo man wirklich aufschauen hat können, weil der super, super erfahrener Spieler war natürlich. Gell?
Auch einer, der in dieser Saison dieser ersten Saison dem Verein so seinen Stempel mit aufgedrückt hat. Mhm. Es hat dann für die Pre-Playoffs gereicht und dort gab es dann dieses legendäre Spiel. Ja, es war lang.
Sehr lang, ja.
Es war sehr lang. Ich weiß gar nicht, das muss ich mal ganz doof fragen, weil ich das hier auf meinen Zettel nicht stehen habe. Du warst damals auch noch auf dem Eis, oder? Gegen Köln. Nein, Schmarrn, du warst verletzt. Saßt wahrscheinlich dann auf der Tribüne, da rauft man sich doch dann irgendwann die Haare und sagt, ihr wollt mich doch jetzt alle...
Ja, das war auf jeden Fall ein ganz, ganz langer Abend.
aber du hast nicht zu den Fans gehört, deren Autos möglicherweise in der BMW-Welt eingeschlossen wird.
Nein. Nein.
Aber ganz ehrlich, du bist Eishockeyspieler, du weißt, wie anstrengend 60 Minuten sind. Wie groß war denn dann schon dieses Mitgefühl oder das Mitleid mit den Kollegen auf dem Eis, wenn es dann hier ins sechste Drittel geht?
Ja, ja, natürlich ist das ist eine Riesenbelastung. Ja. Man versucht ein bisschen zu unterstützen, was man halt dann noch für die Jungs machen kann, aber letztendlich ist es schon hart. Also die Jungs waren müde auf jeden Fall.
Was glaubst du, war schlimmer? Das Mentale oder das Körperliche?
Mentale, glaube ich. Dass nichts neu geht.
Ich stelle es vor allem für einen Goalie extrem vor, weil du genau weißt, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann ist das Thema gegessen. Ist, glaube ich, in der 5-Minuten-Verlängerung schon krass. Aber wenn es halt einfach mal in 3 Verlängerungen geht, dann...
Ja.
Auf alle Fälle eine ereignisreiche erste Saison. Und die zweite... war ja auch nicht minder uninteressant. Wir haben es auch schon mal in vorherigen Podcasts angesprochen. Wahrscheinlich das natürlich die Playoffs knapp verpasst, aber das absolute Highlight natürlich das Spiel in der Olympiahalle gegen den AEV.
Ja, die volle Halle, die war
die
Wahnsinn.
Die volle Halle. Das war ja auch ein Event, ist im Nachhinein natürlich, also der EHC, wir wissen alle, das war finanziell jetzt kein Gewinn, aber ich glaube vom Emotionalen, von den Möglichkeiten, einfach um mal eine Bühne auch zu haben, einfach mal zu zeigen, hallo, Eishockey ist in München wieder erstklassig, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Geschichte, dann gewinnst du dieses Ding halt auch noch 5-0. Ja. Uli Maurer mit einem legendären Tor.
In Unterzahl.
In Unterzahl, dass er auch bei uns
über rechts.
Ja, dass er bei uns betitelt hat als sein geilstes Tor im EHC-Trikot, zu Recht.
Ja, Wahnsinnstor. Also Scheibe im eigenen Drittel genommen, die Jungs überlaufen und dann hat er es oben an und rein. Also.
Da reibt man sich doch auch als Mitspieler ganz kurz die Augen, oder?
Ja, als erster denkst du, wir waren ja in Unterzahl und dann denkst du, jetzt kommt Uli super, schießt Scheiben aus und auf einmal fängt er zum Laufen an.
Ausgerechnet Uli fängt an zu laufen. Wie war das für euch, als ihr mitbekommen habt, der Verein plant da etwas Großes? Ich denke mal, ihr werdet relativ früh damit informiert worden sein, deutlich früher wahrscheinlich als Fans. Das ist doch, also man ist das Eisstadion gewohnt, das damals ja auch immer besser gefüllt wurde, natürlich durch das Erstliga-Eishockey, durch Derbys gegen Augsburg, wo die Bude sowieso voll war. Dann kam halt auch mal Ingolstadt mit vielen Fans, dann kam Straubing mit vielen Fans mit. Das ist nochmal eine andere Kategorie. Damals 11.000 Plätze. Ich glaube, also ich würde interpretieren, Vorfreude groß, aber so eine gewisse, in Anführungszeichen, Angst, klappt das wirklich? Funktioniert das wirklich? Wird das wirklich angenommen? Wird wahrscheinlich auch da gewesen sein.
Ja, klar. München war natürlich als Fußballstadt, muss der einfach so sagen. Und dass das dann so gut geklappt hat und das war cooles Event einfach fürs München Eishockey, glaube ich. Das war richtig, richtig gut. Und da haben sie genau das Richtige damals gemacht.
Und über die Wochen hast du ja immer Wasserstandsmeldungen gehört. Okay, jetzt sind 2.000 Karten weg. Oh, jetzt sind 5.000 Karten weg. Oh, 7.000 Karten? Das pusht natürlich nochmal zusätzlich. Aber natürlich ist der Druck auch ungemein anders dann. Na, weil wenn du dann vor 11.000 Leuten dann vielleicht das Derby, keine Ahnung, 3-0 verlierst, kann passieren.
Kann passieren, ja.
Natürlich.
Wie Augsburg hat damals in Berlin das erste Spiel 11-0 verloren.
Ja.
Wo sie die Halle eröffnet haben. Also. Kann passieren, ja. Kann alles passieren, gell?
Ja, absolut. Also das ist ja auch das Schöne am Eishockey. Dass du kannst eine Minute vor Spielende mit 2 Toren führen, kannst du trotzdem aus der Hand geben, wie eine 1.
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Und ich glaube, deswegen lieben wir alle diesen Sport. Blicken wir mal eine Saison weiter, beziehungsweise wir müssen nur ein halbes Jahr weiter gucken. Da schien dieses kurze Münchner Eishockey-Märchen in der DEL eigentlich schon wieder beendet. Und jetzt sind wir in Anführungszeichen normale Arbeitgeber. Wenn mein Arbeitgeber sagt, ich habe keine Ahnung, ob es mich nächsten Monat nochmal gibt, dann ist das, das ist ja dein Brötchengeber, du verdienst dein Geld damit. Ja. Und das ist nicht nur Leidenschaft, sondern das ist ja auch Lebensunterhalt. Und so eine Situation wünscht man niemanden. Wie habt ihr das damals erfahren? Du immer noch vergleichsweise jung, ne? Also das ist, wie hast du das erfahren? Wie seid ihr im Team damit umgegangen? Und wie habt ihr dann auch mitbekommen, oh, jetzt geht's doch weiter, da ist gar nicht, dieses Schwenningen-Gespenst ist plötzlich doch weg.
Ja, ich glaube, der Winky hat damals angerufen und hat uns gesagt, dass der Hauptsponsor weg ist. Und ja, dass finanzielle Probleme da sind und dass es uns wahrscheinlich nicht mehr gibt. Und ja, dann denken wir, es ist natürlich schon scheiße, gell? Muss man ganz klar so sagen. Und man zittert dann Woche für Woche und ist aber dann gut ausgegangen. Oder sehr gut, sagen wir mal.
Und du warst dann in dieser Saison auch einer der Leistungsträger. Hast dann zusammen mit Felix Petermann auch das Kapitänsamt mit übernehmen dürfen. Eine große Ehre, auch in, ich wiederhole mich, aber auch damals noch als ein vergleichsweise junger Spieler natürlich noch. Und dann kam der Herbst und du hattest plötzlich 2 Mitspieler, mit denen nicht zu rechnen gewesen ist. Und wir wissen alle, auf wen wir raus wollen. Wir reden von Paul Stastny und Blake Wheeler. Blake Wheeler 15 Spiele lang in München, Paul Stastny 13 Spiele. Und du hattest die Ehre, mit den beiden in einer Reihe zu spielen.
Ja.
Ganz ehrlich, wie oft musstest du dich kneifen, dass das gerade wirklich passiert?
Ja, ist natürlich, war eine, mit dem Lockout für die Jung oder für die europäische Mannschaft war es cool natürlich, dass die Jungs dann alle rüberkommen sind und dass wir zwei solche Granaten kriegen, war Wahnsinn. Die haben uns ja dann lange die Spiele gewonnen, muss ich auch sagen. Oder weil sie halt extrem gut waren und viel Punkte gemacht haben. Und für mich persönlich war es Wahnsinn, natürlich mit zwei so Superstars spielen zu dürfen.
Blake Wheeler hat, glaube ich, in einem Interview mal gesagt, er würde dir grundsätzlich die NHL-Reife sogar zutrauen, mit dem Wissen, dass diese Slots natürlich sehr, sehr gering sind und die Möglichkeiten, ja, das zu machen. Aber das ist natürlich schon etwas, was einen pushen kann, was einem einfach auch Selbstvertrauen gibt. Was hast du von Blake Wheeler und Paul Stastny mitnehmen können in diesen, ich glaube, 2,5 Monaten oder knapp 2 Monate, die es gewesen sind, die sie in München spielen können? Was ist dir da so wirklich in Erinnerung geblieben? Was konntest du mitnehmen, vielleicht auch aus persönlichen Gesprächen?
Ja, einfach den Spaß am Eishockey, was die Jungs auch gehabt haben. Also die haben so leidenschaftlich Eishockey gespielt, dass es Freude war, einfach nur denen auch zuzuschauen. Und jeden Tag mit denen allein schon im Training zum Stehen war Wahnsinn. Also war wirklich, ob Schießen war, Passen, wo du einfach geschaut hast, wie sie das gemacht haben, war super.
Das hast du vorhin gerade gesagt. Ich komme nochmal zurück zum Irish Pub am Dom. Da war Blake Wheeler ja auch anscheinend mal ganz gut dabei. Das heißt also, auch off-ice war da eine gute Atmosphäre da. Und Uli hat uns in unserem Gespräch verraten gehabt, dass die durchaus auch die Mannschaftskasse auch mal ein bisschen aufgefüllt haben und dass da auch mal so ein Abend auf Kosten von Wheeler und Stastny gegangen ist.
Ja, genau. Die Jungs sind auch natürlich rübergekommen, um, wie gesagt, zum Spaß haben ein bisschen. Für die war das cool. Das Erleben mal ein bisschen Europa sehen, so ungefähr. München ist eine super Stadt. Und die Jungs haben natürlich dann waren auch sehr großzügig zu uns und haben gut in die Mannschaftskasse mal eingezahlt, wo wir das erste oder wo sie gekommen sind, wo wir gewonnen haben, die Jungs dann mal zum Essen eingeladen. Also war cool.
Hast du dann oder hast du zusammen mit Uli Maurer dann den beiden auch ein bisschen München zeigen dürfen?
Nicht wirklich.
Nicht. Da hätte ja sein können, ne?
Ja,
ich sag mal, Elisabethplatz oder so.
Ja, na, man hat natürlich schon ein bisschen was zusammen gemacht, also keine Frage.
Diese Saison war dann wieder ganz knapp nur an den Playoffs vorbeigekommen. Da war viel drin, es wurde ja erst auf der Zielgerade wirklich verspielt. Ja,
am letzten Spieltag, glaube ich, gell?
Ja.
Da haben wir in Hamburg verloren, glaube ich.
Ja, oder? War ganz das genau. Das müsste genau dieses
3 oder 4-2, glaube ich.
Ganz, ganz genau.
Und weiß ich noch, habe ich einen Alleingang verschossen.
Ja, absolut. Aber mei, das passiert.
Das passiert, ja.
Hat
mir geärgert.
Wenn dich das nicht geärgert hätte, dann wäre irgendwas, glaube ich, an der grundsätzlichen sportlichen
Einstellung
falsch gewesen. Also, wenn einen das nicht ärgert. Hamburg damals ja gar kein gutes Pflaster für München. Also, ja, da hat ja eigentlich die Punkte da lassen können.
Ja, das stimmt. Das stimmt. War aber schwer zum Spielen in Hamburg, muss man einmal sagen.
Ich wollte gerade sagen,
Hamburg ist sehr gut die Mannschaft. Ne?
Hamburg eine unangenehm zu spielende Mannschaft. Ich wollte gerade fragen, wie viel ist dann wirklich Gegner und wie viel ist auch Kopfsache? Weil ich glaube, das schüttelst du nicht so einfach weg, wenn du weißt, ich habe die letzten 7 Spiele in Hamburg verloren. Also
ja, ich glaube, an die Statistik denkst du gar nicht so, aber die haben ja Hamburg war immer schwer zu spielen. Auch die große Halle, immer gute Mannschaft eigentlich gehabt. Ja.
Also auch viel Kopfsache.
Mhm.
Ich mache heute so ein bisschen den Podcast der Flashbacks, merke ich gerade. Aber die Saison 2012, 2013 mit dir als Kapitän und Blake Wheeler und Paul Stastny, die ist natürlich in Erinnerung geblieben. Zuvor gab es aber auch die Vertragsverlängerung in München und die ist sehr, sehr einzigartig, möchte ich sagen. Denn es ist ja so, du bist heimatverbunden und es waren, du hast natürlich in der Liga auf dich aufmerksam gemacht und da haben viele Vereine dich auf der Agenda und auf der Karte auch gehabt. Mhm. Und es gab eine Maßnahme, die Christian Winkler ergriffen hat, laut Legende, die dich dann auch so ein bisschen bewogen hat, in München zu bleiben. Ich sage nur Wanderung in den Alpen. Die legendäre Wanderung auf den hohen Grasberg der Sojan-Gruppe, 1783 Meter hoch, der Geheimtipp des Gebirgszugs, wie man mir mal gesagt hat. Und so ist es überliefert. Da hat Christian Winkler wohl zu dir folgenden Satz gesagt: So schön ist da bei uns und da willst du weg.
Ja.
Ja. Erzähl mal, wie war's?
Ja, so ungefähr war es. So ungefähr war es.
Aber wie muss man sich das vorstellen? Also, ihr werdet wahrscheinlich die Wochen davor eh schon regelmäßig gesprochen haben. Ich glaube, Christian Winkler ist ein sehr, sehr kommunikativer Mensch. Ja. Es war klar, dass du Interesse geweckt hast. Es ist klar, dass München dich gerne behalten möchte, dass man an Schmerzgrenzen gehen muss. Mhm. Und das ist ja wirklich der Joker des Jokers, den man dann zieht, die Heimatkarte. War es so, Christian Winkler ruft an und sagt: Martel, wie schaut's aus? Wollen wir mal gemeinsam ein bisschen in der Heimat wandern gehen?
Ja, man hat sie dann getroffen und dann, ja, genau. Waren wir unterwegs und genau.
Man hat dich dann mit so eigentlich plump hat man dich dann nochmal überzeugen können.
Ja, wie gesagt, in München hat er alles passt. War super gerne in München, war alles immer schön und von dem her war es dann auch nicht so schwer, mich zu überzeugen, glaube ich.
Ich glaube, das ist ziemlich einzigartig, ja, eine Vertragsverlängerung hinzubekommen auf dem Gipfel. Also, es hat auch eine symbolische Kraft irgendwie.
Ja.
Und ein Hund ist der Winky Joe.
Das hat sich dann aber zum Ende hin der Saison eigentlich ein bisschen geändert, oder?
Ja. Danach, ja.
Verzeih mal, ich sage jetzt mal einen Namen rein, da gab es eine kleine Unterhaltung wieder von dir zwischen mit dir und einem gewissen Herrn Ashton Rome. Mhm. Und da ist ein bisschen was schiefgelaufen.
Ja.
Kann man das so sagen, weil ich sage jetzt mal, so hat es auch ausgeschaut.
Ja, also der war eigentlich gerangelt zwischen mir und Ashton Rome und dann ist der Schiedsrichter dazwischen gekommen, gell? Und dann, ich habe ihn eigentlich gar nicht getroffen. Das war das Nächste. Also, ja, gut, eigentlich einen Ashton Rome backen und dann habe ich eine große Strafe gekriegt.
Eine ziemlich große Strafe, wenn man
damals. Ziemlich große Strafe, ja. Aber ich war nie beabsichtigt, dass ich habe einen Schiedsrichter, glaube ich, gar nicht in dem Moment registriert.
8 Spiele Sperre tatsächlich.
Mhm. Genau.
Die natürlich dann auch so ein bisschen den Rhythmus rausnehmen. Und ja. Zusätzlich gab es dann noch eine also ich sag mal, für saftige Geldstrafe wäre jetzt, ich sag mal, für einen Normalverdiener ist es eine extrem saftige Geldstrafe, ja, die da gekommen ist. Der EHC hat so ein bisschen damit gerechnet gehabt. Schön war es natürlich trotzdem nicht. Damals hat es in der DEL-Mitteilung übrigens geheißen, man sei der Ansicht, dass der Tatbestand der IIHF-Regel 550 voll erfüllt ist und das war absichtlicher Angriff auf einen Unparteiischen. Mhm. Zitat Ende.
Ja, war es leider. Also, was heißt leider? War es nicht. Wie gesagt, ich habe den gar nicht registriert und war im Eifer des Gefechts, war es blöd gelaufen. Ja, dass ich da natürlich so eine Strafe kriege, ist bitter, aber so war es halt, gell?
Ja, so war es dann leider. Am Ende dieser Saison 2012, 2013 haben sich dann die Wege von dir und dem EHC München getrennt. Da haben wir auch eine Frage bekommen von einem Fan von Bene, der nochmal nachhaken wollte. Ja, wie ist es dann damals dazu gekommen? Weil dein Vertrag in München wäre noch 2 Jahre gelaufen und du hattest eine Ausstiegsklausel. Und dann haben die Adler Mannheim anscheinend angeklopft. Wie ist das damals gelaufen? Weil ich glaube, vielleicht sind da damals auch einige Missverständnisse entstanden. Es gab damals ein bisschen Unmut, dass du den Verein verlässt, obwohl halt der Vertrag noch gelaufen ist. Eishockey ist eh so, da kommen die Details meistens nicht ans Licht. Das ist nicht so wie Fußball, wo du gefühlt 15.000 Marken, Medienhäuser hast, die da graben und dann noch was rausziehen. Wie kam es damals zu diesem Abschied aus München?
Ja, es war ja Option im Vertrag und Winky hat dann auch gesagt, beide Seiten haben dann die Option nicht gezogen. Und durch das, dass ihr die Strafe gehabt habt, war da ein bisschen ja, Ärger, sage ich mal. Und hat das eine Wort das andere gegeben. Und ja, dann hat Mannheim auch gefragt und dann bin ich nach Mannheim gegangen.
Das heißt, beide Seiten konnten sich wenn man es ausdrückt, nicht einigen. Die Zeigen standen so ein bisschen auf Trennung. Aber war es im Nachhinein, also jetzt mit Abstand gesehen, ich meine, jetzt kann man, glaube ich, ganz offen drüber reden, war es eine Trennung im Guten, war es im Schlechten, war es mit Knirschen, war es vergleichsweise sauber? Was würdest du aus heutiger Sicht der Dinge sagen? Ja,
ich war ein bisschen enttäuscht, dass damals mit der Strafe, dass der Pat und der Winky meinen Rücken nicht so gehalten haben, wie mir das erhofft hätte. Aber was sie mir dann gesagt haben, persönlich in unserem Gespräch, aber so ist das Geschäft und ohne böses Ding, glaube ich, ist man dann auseinandergegangen.
Also relativ sauber an sich. Also,
ja.
Also auch heute kein böses Blut mehr?
Na, warum? Also ich habe eine tolle Zeit mit ihm gehabt, möchte so nichts missen. Winky hat dann ein bisschen andere Ansicht gehabt, als ich es gesehen habe vielleicht. Und wie gesagt, war alles nicht schlimm. Es ist der Sport und dann geht man halt getrennte Wege.
Der Schritt nach für die Fans hat es ja jetzt die kleine Genugtuung gegeben für die Münchner Fans. Hat man uns damals noch den liebgewordenen Kapitän weggenommen, kam jetzt die kalte Rache zurück und Ben Smith darf nach München. Damals schon.
Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler, der wurde nach München gehabt.
Er hat auch ein bisschen für Wellen gesorgt. Die neue Eishockey-Saison wirft langsam aber sicher ihre Schatten voraus, aber auch der Sommer dauert noch ein wenig und da wollen wir euch etwas ans Herz legen und zwar von unserem Partner Manscaped. Die Rede ist vom Perfect Package 3.0 und das verhilft euch einfach ein gutes Gefühl für Sommer, Sonne, Strand und Meer. Was ist da drin? Das beinhaltet zum Beispiel den Lawnmower 3.0, den elektrischen SkinSafe-Trimmer. Etwas ganz Besonderes, der hat nämlich unter anderem ein LED-Licht. Das heißt, egal wo ihr rasiert, oben, unten oder wo auch sonst, ihr seht immer, wo ihr hinrasiert. Dabei ist auch der Crop Preserver, das ist eine reibungsmindernde Intim-Deolution. Mit dabei ist auch der Crop Reviver, ein erfrischendes Intim-Toner-Spray. Und was ihr noch gratis dazu bekommt, ist The Shed. Ein gratis Kulturbeutel, da könnt ihr das Ganze perfekt verstauen und auch eine Manscaped Boxershort ist dabei, auch reibungsarm, perfekt für den Sport im Sommer geeignet. Wenn ihr noch den Peak Hygieneplan dazu bucht, dann bekommt ihr auch noch alle 3 Monate eine neue Klinge zugeschickt, damit der Rasierer auch immer bestens funktioniert. Und jetzt gibt's noch etwas on top. Mit dem Code PACKMAS21 spart ihr 20% auf euren versandkostenfreien Einkauf im Manscaped Shop. Also wenn das nichts ist, weiß ich auch nicht. Also reinklicken in den Manscaped Shop und 20% sparen mit dem Code PACKMAS21. Deine Zeit in Mannheim, du warst dann 3 Jahre dort und hast da den Thron bestiegen 2015 im Finale gegen den ERC Ingolstadt, für den du ja dann später auch noch eine Saison gespielt hast. Das war, also so gesehen hat sich der Wechsel zu Mannheim gelohnt. Du hast diese Übergangszeit in München vom EHC e.V. zum EHC Red Bull München ja dann so ein bisschen mitbekommen. Es gab diese Übergangssaison, das war deine letzte, wo nur in Anführungszeichen der Namenssponsor war, bevor die GmbH aufgekauft wurde. Wie viele Veränderungen hast du damals schon gespürt gehabt?
Da war nicht viel oder so viel Veränderung. Klar, man hat paar bestimmte Regeln vorgegeben bekommen von Red Bull, was Marketing oder wie wir Spiele auftreten dürfen im Namen von Red Bull und so weiter. Da hat es natürlich ein paar Unterschiede, weil sie da sehr viel Wert darauf legen. Aber im Großen und Ganzen war es immer noch der EHC, der wo halt jetzt einfach unter einem anderen Namen gespielt hat. Ich glaube, die großen Veränderungen sind ja dann erst mit Pascheekammer.
Das war dann letztendlich auch in der, also nachdem du gegangen bist, war genau der Sommer, wo dann der Komplettumbruch auch geschehen ist.
Nachbetrachtet, bist du eher froh, dass du Pascheek nicht mehr mitgemacht hast? Oder hättest du gerne eine Saison unter ihm das mal ausprobiert?
Das kann man nicht sagen. Natürlich, Pierre Pascheek ist ein großer Name im deutschen Eishockey. Vor allem, was er da in Berlin aufgebaut hat. Ja, aber da habe ich mir ehrlich gesagt ja nie so Gedanken drüber gemacht.
Wie intensiv hast du denn dann noch verfolgt, was dann in München weiterhin passiert ist? Weil es ging ja trotzdem, also trotz Rückschlägen ging es ja dann trotzdem so Stück für Stück aufwärts.
Ja.
Uli Maurer war ja noch Teil des Teams und hatte auch viel Aufbaumitarbeit noch mitgeleistet.
Ja.
Du sagst, ihr seid ja heute auch noch befreundet, habt sehr, sehr guten
Ja.
Kontakt. Ich denke, das war damals genauso noch. Wie
Ja.
intensiv hast du denn da verfolgt, was da in München passiert ist?
Ja, mit dem Uli telefoniere ich regelmäßig. Habe immer geschaut, was der Uli natürlich macht und wie München spielt. Und München ist ja doch ein bisschen ein kleiner Herzensverein damals gewesen oder immer noch, sage ich mal, weil da halt mein Durchbruch gehabt habe. Aber ja, also eigentlich nur dann, was der Uli macht, sage ich mal.
Dann lass uns mal auf den Fortgang deiner Karriere nochmal blicken. 3 Jahre Mannheim, eine Meisterschaft mitgenommen, dann warst du in Ingolstadt, dann 2 Jahre Berlin und jetzt zuletzt 2 Jahre bei den Löwen in Frankfurt. Und ich hoffe, die Hörer entschuldigen es, wenn wir da jetzt so ein bisschen schneller drüber gehen. Der München-Block war natürlich jetzt der, auf den wir so ein bisschen
Ja.
den Fokus gelegt haben. 2 Jahre DEL2, das ist dann also quasi nochmal so ein bisschen Anführungszeichen, ein bisschen back to the roots nochmal. Wie viel oder wie anders war denn tatsächlich dieses Spiel in der DEL2 im Vergleich zu der DEL? Hast du dich nochmal umstellen müssen? Was war nochmal anders?
Ja, also man muss ganz klar sagen, die Geschwindigkeit ist ganz andere. Also von der Spielgeschwindigkeit einfach nicht, dass die Spieler schneller laufen können oder das glaube ich nicht. Die Jungs in der zweiten Liga sind super fit, sind richtig gute Eishockeyspieler, nur ich sag an sich, die Spielgeschwindigkeit ist halt einfach schneller und das ein bisschen körperbetonter natürlich in der ersten Liga.
Also das
Ja.
ist, also es ist gar nicht das Können, es ist einfach die Spielgeschwindigkeit.
Das
Also
ist die Spiel, wie schnell die Spieler umschalten können, letztendlich. Und das ist in der DL schon ein gutes Stück schneller noch, weil man doch nicht so viel Zeit hat.
und Frankfurt ja durchaus auch ein Eishockey-Standort, der immer noch Gewicht hat,
Ja,
tatsächlich.
wir haben leider hat ja keiner Fans gehabt in der letzten Saison, aber das Jahr davor waren fast jedes Spiel 5.000, 6.000 Zuschauer für zweite Liga. Das ist außerordentlich gut, glaube ich. Und immer laut, immer gute Stimmung. Also man ist ein sehr guter Eishockey-Standort auf jeden Fall.
Und jetzt ist es so, dass du deine Karriere beendet hast. Du hattest diesen Corona-Erkrankung im Herbst, beziehungsweise im Winter
Ja.
dieses Jahr in der Saison 2020-21. Und das ist ja auch durch die Medien tatsächlich ein bisschen größer gegangen. Wie hast du es gemerkt? Also, das ist. Wir können Gott sei Dank sagen, dass Sebi und ich verschont geblieben sind von einer Infektion. Als Sportler, glaube ich, ist es noch mal schwerwiegender. Wie kam es zu der Diagnose? Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen in diese Tage und auch in die Zeit, wo du dann komplett ausgebremst warst?
Ja, wir haben nach Weihnachten haben wir in Heilbronn gespielt. Natürlich getestet worden war nichts. Nach dem Spiel hat man Verdacht in der Mannschaft vom Co-Trainer. Und ja, und dann wurde ich getestet und dann kam raus, dass ich A-positiv bin. Hatte aber keinerlei Symptome, gar nichts. Also kein Geschmacksverlust, kein Geruchsverlust, alles. Jetzt eigentlich, wenn ich nicht getestet worden wäre, hätte ich es gar nicht gemerkt. Das erste Mal und ja, und dann habe ich wieder zum Spielen angefangen. Und irgendwann, mal in einer Powerbreak, habe ich einen Stich im Herz gehabt. Und dann ist mir so ein bisschen schwummrig geworden und habe mir eigentlich dabei nichts gedacht. Ja, und nach dem Spiel war es mir dann ein bisschen, ja, damisch und schlecht und habe nur mehr einen Stich im Herz gehabt und wurde genauer untersucht und dann, ja.
Also das war dann im Spiel, ich gucke jetzt gerade mal nach,
Gegen Bietigheim war das, glaube
gegen Bietigheim,
ich.
ja. Und
Genau. Und dann habe ich eigentlich erst gemerkt, dass ich doch was abgekriegt habe, anscheinend.
das war also, das war dann, also du bist also in der Corona-Quarantäne gewesen, hast grundsätzlich
Genau.
keinerlei,
Gar nichts.
du hast dich geschont einfach, warst isoliert, hast diese Quarantäne gemacht und warst eigentlich dann wieder spielbereit. Und
Genau.
in diesem Spiel hast du dann gemerkt, na, irgendwas ist trotzdem jetzt anders. Also dieses
Ja, genau.
Stechen, was du gerade
Genau, einfach
beschrieben hast.
das Stechen gehabt und genau, so genau untersucht worden mit dem Herz-MRT und dann haben wir es festgestellt, dass ich eben eine Herzmuskelentzündung hatte von der Corona-Infektion und genau.
Und das ist, was vielleicht der eine oder andere gar nicht weiß, das ist alles andere als eine Lappalie, eine Herzmuskelentzündung. Das kann richtig gefährlich werden, vor allem bei Leistungssportlern. Und das ist etwas, wo man, das ist natürlich jetzt ein schweres Thema jetzt so gegen Ende des Podcasts, aber ich glaube, da kommt man so ein bisschen ins Nachdenken, kann ich mir vorstellen, weil du bist ja mittlerweile Papa, du hast eine eigene Familie, da werden auch andere Dinge plötzlich die bekommen eine andere Dimension.
Ja, natürlich. Wenn man wie du gesagt hast, als Sportler, man mag Gas geben und wenn es mal, gerade beim Eishockeyspieler, wenn es mal zwickt, ist nicht so gut. Spürt man ja trotzdem, und wenn dann der Arzt aber trotzdem sagt, oh, beim Herz, Vorsicht, das hat man nur Ohrensage.
Da wollte ich dich gerade zitieren, du hast nämlich damals gesagt, und das bringt es komplett auf den Punkt, es ist blöd, aber das ist in unserem Sport so, für die Playoffs beißt man schon mal auf die Zähne, doch beim Herzen geht das nicht, man hat nur eins.
Ja.
Und das ist das große Thema, wenn das
nicht funktioniert. Genau, und man weiß ja auch nicht, mit Corona, am Anfang hat ja keiner gewusst, wie es oder was wirklich ist oder was die Spätfolgen sind, und ja, macht man sich natürlich schon seine Gedanken. Ja.
Absolut, also ich glaube auch, dass das dann natürlich in der Familie, also ich glaube, du kriegst dann natürlich auch das Feedback, das ist ja dann eine Sorge auch noch potenziert, es geht ja nicht nur um dich, da geht es ja um das große Ganze, und dass da die Sorgen natürlich sehr, 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 sehr groß sind, ist absolut klar. In den Playoffs ging es für Frankfurt dann leider nicht mehr Richtung Finale. Frankfurt galt ja als einer der Favoriten auf den Titel und dann eben auch auf den Aufstieg in die DL. Mhm. Das hat dann nicht geklappt. Ich frage mal ganz direkt, wie viel hat dieser gesundheitliche Zwischenfall mit der Entscheidung, die Eishockey-Karriere zu beenden, zu tun?
Ja, spielt natürlich auch mit der Rolle. Ne? Ich habe immer noch ein bisschen Probleme. Also, sagen wir mal, wenn ich mein Herz belasse, dann merke ich immer nur, dass es ein bisschen ausstrahlt in den Arm oder so. Dass man wie so ein kleines Ziehen hat. Und das ist jetzt auch noch nicht so viel besser geworden. Aber die Ärzte meinen, das geht nach einem Jahr, ist es weg. Schauen wir mal, und natürlich macht man sich da Gedanken und hat natürlich auch ein bisschen mit reingespielt.
Und jetzt brichst du deine Zelte ab, es geht zurück in die Heimat nach Garmisch-Partenkirchen. Mhm. Jetzt hätte man natürlich auch sagen können, ich lasse die Karriere beim alten Heimatverein noch so ein bisschen ausklingen, in Anführungszeichen jetzt ausklingen. Wäre das für dich eine echte Option gewesen oder war das dann auch der Gedanke, naja, wenn, dann möchte ich voll helfen können, aber das ist mir jetzt nicht mehr möglich, eben aufgrund meines gesundheitlichen Zustands?
Ja, wie gesagt, es waren dann ganz viele Faktoren letztendlich, wo ich mit meiner Frau gesprochen habe, und der Kopf war dann auch nicht so da, sage ich mal, fürs Eishockey. Und dann haben wir gedacht, naja, wenn es jetzt nur halber spielst, da ist keinem geholfen, da ist mir nicht geholfen und da ist im Verein auch nicht geholfen. Und dann haben wir gedacht, naja, gut, dann lass es lieber bleiben.
Dennoch wirst du jetzt in Zukunft deinen alten Verein wieder regelmäßig besuchen können. Du hast alte Bekannte, die du wieder siehst. Also du kannst dich regelmäßig zum Grillen mit Uli Maurer treffen. Du kannst aber auch Pat Cortina wieder treffen, der ja den SC Rissasee übernommen hat. Sehr, sehr spannend. Da haben wir natürlich jetzt mittlerweile auch einen guten Blick drauf, weil das natürlich der Kooperationspartner des EHC Red
Bull
ist. Martin, wird man dich im Eishockey irgendwann mal wiedersehen? Sei es, keine Ahnung, Trainer, Jugendtrainer, Manager, Pressesprecher, Fanbetreuer, was weiß ich? Oder geht deine Karriere oder deine Gedanken in eine ganz andere Richtung, weg vom Eis?
Erstmal möchte ich ein bisschen Abstand gewinnen vom Eishockey. Also ich mag natürlich auch ein bisschen was zurückgeben ans Eishockey. Wäre an meinem Spätzle jetzt bei Eishockey-Schule helfen und habe natürlich auch meine Trainerscheine gemacht schon, aber, und also man mag natürlich am Eishockey verbunden bleiben in irgendeiner Form. Na klar, aber schauen wir mal, was draus wird.
Würde dich Profitrainer reizen? Würde dich Jugendtrainer reizen? Also diese Leidenschaft weitergeben?
Mehr Jugendtrainer, wenn dann, glaube ich. Weil ich es einfach wichtiger finde, dass der Nachwuchs, dass ich da cool, glaube ich, mehr bewirken als bei Profis.
Das heißt, der Name Buchwieser in Garmisch bleibt ganz, ganz nah am Eishockey. Wie sieht es beim Nachwuchs aus? Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wie alt deine Kinder sind. Sind die schon im Eishockey, in Anführungszeichen, fähigen Alter und ist da der Virus auch gepflanzt schon? Oh, böses Wort, Virus, Entschuldigung, aber in dem Fall positiv.
Ja, meine Mädels sind 4,5 und 2,5 und machen Eiskunstlauf. Und sind auf jeden Fall, habe sie natürlich immer mitgenommen, glaube ich, wie der Eishockeyspieler seine Kinder mitnimmt. Aber ich mag nicht wirklich, dass sie Eishockey spielen. Aber sie mögen doch aufs Eis. Und dann haben wir uns für Eiskunstlauf entschieden. Und wir sind beide ganz glücklich, wenn sie immer mit den Schlittschuh auf dem Eis stehen.
Klingt nach einem guten Mittelweg.
Ja.
Eis ist dabei, der Schläger nicht.
Ja. Also ich bin zufrieden mit Eiskunstlauf.
Aber das heißt, die Familie Buchwieser und das Eis untrennbar vereint. Martin, ich möchte ganz herzlich Danke sagen, dass du dir Zeit genommen hast für den Packmas-Podcast. So ein bisschen nochmal die alte Münchner Zeit Revue passieren lassen, alte Geschichten rausholen. Man merkt, du denkst gerne zurück an die Zeit in München. Es waren immerhin 5 Jahre. Das ist auch nicht wenig in einer Sportlerlaufbahn, die normalerweise, ich sage mal, 10, 15 Jahre im Eishockey, manchmal 20, wie sich es ausgeht. Das ist, glaube ich, rausgekommen. Das freut uns sehr. Wir wünschen auf alle Fälle auch also gute Genesung weiterhin. Du bist ja gesund, aber dass halt diese letzten Überbleibsel auch noch weggehen. Und möchtest du irgendwas noch loswerden an den Münchner Eishockey-Kosmos? Das Schlusswort würden wir ganz traditionell mittlerweile dir überlassen.
Ja, ich hoffe, dass der Bau der neuen Halle ganz, ganz schnell vorangeht. Dass da alles gut klappt und immer die Halle ausverkauft ist, das würde mich freuen. Und dass ich ab und zu im Spiel vorbeischauen kann.
Das würde uns auf alle Fälle sehr freuen. Sebi, an dieser Stelle die traditionelle Packmas-Frage. Haben wir was vergessen?
Bestimmt, aber wir holen es noch.
Notfalls klingen wir bei Martel nochmal durch.
Ja, dann ruft es mal an. Ja. Jederzeit bereit.
Eine Frage hätte ich jetzt aber noch. Ja, eigentlich waren es jetzt 2 Fragen.
Die Aha, okay. Haben wir nur so viel Zeit.
Du hast jetzt diesen Absprung ja damals nicht geschafft. Du warst ja, glaube ich, ganz nah dran im, Multi-Martial Arts, oder?
Zwischendurch.
Mixed Martial Arts. Mixed Martial Arts, ja. Was? Das ging ja auch so ein bisschen rum, dass du da, ich sage jetzt einmal, ja doch noch ein bisschen nebenbei trainiert hast zum Muskeln aufbauen.
Ja, ich habe damals in München einen Besim Kabashi kennengelernt und mit dem war ich dann ab und zu beim Trainieren auch. Und mir gefällt Kampfsport, gefällt mir, schaue ich auch gerne an, wenn man irgendein Boxen ist oder MMA natürlich auch. Und ja, ich finde, das ist ein gutes Training auch.
Ja. Und jetzt ist mir tatsächlich auch noch was eingefallen, wo wir leider so ein bisschen drüber gegangen sind, aber du durftest ja einmal ins Prospect Camp der NHL. Mhm. Das darf man ja nicht unter den Tisch fallen lassen. Der junge Martel Buchwieser, damals drüben bei den Toronto Maple Leafs, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm.
Ich könnte es gar nicht sagen. Ja, gut, mit Mannheim hat er wenigstens eine Meisterschaft gekriegt, also das wäre mit Toronto nicht passiert.
Das ist richtig.
Das stimmt.
Kann man nicht anders sagen. Die böseste Frage, die man jetzt stellen kann, woran hat es gelegen, dass du nicht bleiben durftest?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben woanders hingeschaut, wo ich nie auf dem Eis war. Nein, war richtig cool damals. Da hier zum Kämmer und einfach sehen kann, wie das in der NHL abläuft. Man in der DL ist schon sehr professionell, was das alles angeht, wie die Abläufe sind. Aber natürlich, NHL ist einfach nochmal eine ganz andere Liga und war Wahnsinn, das mal erleben zu dürfen.
Eine Erinnerung, die dir niemand mehr nehmen kann. Genauso wie diese Packmas Podcast Folge 57 mit Martin Buchwieser. Nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön für die Zeit hier am Eishockey-Stammtisch. Wir verweisen nochmal ganz kurz auf packmas.de/sponsoring, wenn ihr uns unterstützen wollt. Da könnt ihr auch mal raufklicken und gucken. Wenn euch das gefällt, was wir hier tun, könntet ihr uns supporten. Ist keine Pflicht, natürlich nicht hier alles kostenfrei, aber einfach mal draufklicken. Ansonsten abonniert den Podcast auf allen Kanälen, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram, dann erfahrt ihr immer, wann was bei uns geplant ist. Langsam geht es ja in die heiße Vorbereitung der Saison. Wir sind ganz, ganz gespannt, was sich in München noch tun wird. Ansonsten bedanke ich mich auch an dieser Stelle beim Sebi nochmal. Er nickt mir zu.
Ja, bitte. Ja.
Es ist ein Podcast, man sieht dich nicht. Martin, auch an dich nochmal liebe Grüße nach Hause. Alles Gute für den Umzug in die alte Heimat. Und wir hören uns und sehen uns wahrscheinlich definitiv. Wahrscheinlich ja, definitiv.
Definitiv.
Im ja, großen vielen Dank, Münchner, dass ihr dabei war. Herzlich gerne. Der große Münchner Eishockey-Kosmos, da gehört Rissasi mittlerweile ja auch dazu. Und von dem her haben wir genügend Berührungspunkte. Wir verbleiben mit den besten Grüßen vom Eishockey-Stammtisch. Bleibt gesund und nicht vergessen, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
Servus.
Servus.
Wir sind am Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz schlägt weiß und blau.